Es ist ja sehr oft so bei uns im Christentum, gerade in der westlichen Welt. Wir kommen zu Jesus, wir werden wiedergeboren und dann besuchen wir Seminare, wie werde ich frei davon, wie werde ich von Sünde frei, wie werde ich von Krankheit frei, wie werde ich von diesem frei, wie komme ich in mein, wie schaffe ich dies, wie schaffe ich das, oder wir lesen, es gibt sehr viele Bücher auf dem Markt, ne? Die sind dann so quasi Anleitungen, das Buch um Gottes, wie, was muss ich tun, um Gottes Gegenwart zu erleben, was muss ich tun, um geheilt zu werden. Und diese Bücher sind ja nicht falsch, die haben Leute ja geschrieben, weil es bei ihnen funktioniert hat. So, aber die meisten Christen lesen jetzt diese Bücher, bei einigen funktioniert, aber bei vielen wird es nicht so funktionieren. Ja, und man fragt sich ja, was ist jetzt rum? Fehlen mir ein paar Informationen? Oder muss ich vielleicht ein anderes Buch lesen, was für mich besser passt? Ja, man macht das so, ihr habt das bestimmt alle schon mal erlebt, bei einigen Büchern, da hat das funktioniert und bei vielen hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das Haupthindernis, ob etwas funktioniert oder nicht bei uns, das Haupthindernis ist unser Selbst. Ist dieses, denke ich dabei nur an mich selbst. Ja? Weil was ich euch heute zeigen möchte ist, Jesus ist tatsächlich auf die Erde gekommen und für uns gestorben, um uns von uns selbst, von unserer eigenen Natur frei zu machen. So. Ja. Als Adam und Eva im Paradies waren, da, bevor sie mit der Schlange gesprochen hatten, haben sie nicht an sich selbst gedacht und sie haben wirklich nicht auf sich selbst geschaut. Sie waren nicht so wie wir heute. Ja. Wir lesen in 1. Mose 3, Aufnahme kann übrigens, ne? Alles klar. Laufen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Das habe ich auch schon mal gesagt, das hat Eva vorher noch nie gesehen. Eva sieht zum allerersten Mal, oder die Menschheit sieht hier zum allerersten Mal ihren eigenen Vorteil. Das müsst ihr euch vorstellen. Ja? Adam und Eva haben vorher gelebt und sie haben nicht so gedacht, was ist das Beste für mich? Hier. Was ist das Beste für mich in dem Garten? Das war niemals ihr Fokus. Die wussten genau, wo der Baum steht. Die sind da dem Baum, die sind da vorbeigegangen. Eva hatte nie die Begierde oder die Versuchung, von dem Baum zu essen. Erst nachdem die Schlange mit ihr redet und sie auf die Schlange hört, entsteht diese Begierde in ihr. Sie sieht auf einmal etwas, was sie vorher nicht gesehen hat. Sie sieht, es ist ja gut davon zu essen. Das tut mir ja gut. Das ist gut für mich. Weil der Baum macht klug. Klugsein ist gut. Mein eigener Vorteil. Das sieht sie hier zum allerersten Mal. Ja. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre, das hat sie vorher nicht gesehen, und dass er ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug macht. Das ist ganz klar ihr eigener Vorteil. Sie sieht, oh, das ist ja gut, wenn ich klug bin. Es ist gut, Gott ist gut. Die haben Gott kennengelernt. Die wussten, die kannten Gottes Natur, die wussten, Gott ist gut. Wenn ich so bin wie Gott, kann das ja nur Gutes bringen. Das ist ja die Logik der Schlange. Die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das ist super. So zu sein wie Gott ist super. Wenn wir alle so wie Gott wären, das würde der Erde gut tun. Dann würde es kein Leid mehr geben. So, die Argumentation der Schlange ist gar nicht so schlecht. Ja. Eva und Adam, die wussten damals noch nicht, ihr sollt keine anderen Götter neben euch haben oder sowas. Das hat Gott ihnen alles nicht gesagt. So. So zu sein wie Gott war für die etwas super, was total Tolles. Und es war ja auch das Ziel von Gott, uns Menschen Christus ähnlich, Gott ähnlich zu machen.
Gott gleich zu machen. Jesus sagt ja selber, er ist der Erste von vielen Brüdern. Und wir werden ihm gleich sein. Ja? Nur nicht auf dem Weg, auf einem anderen Weg. Ja? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Anrecht, Söhne Gottes zu werden. Wer denn? Das ist das Ziel. Söhne Gottes zu werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung oder nach dem Sichtbarwerden der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir Menschen Christus ähnlich oder wie Christus sind, wie Gott sind, dass wir den Charakter Christi haben, dass wir voller Barmherzigkeit, voller Vergebung sind, dass wir nichts Böses denken, dass wir nicht nachtragen. Das wäre super. Ja? So, die Logik von der Schlange ist nicht schlecht. Die Schlange ködert Eva mit etwas Gutem. Ja? Die Schlange wird heute nicht zu uns so einkommen, oh, du willst du nicht sein wie Gott? Willst du nicht auf Gottes Thron sitzen? Willst du nicht an Gott? So wird die Schlange nicht zu uns ankommen heute. Aber sie wird zu uns ankommen wie, wenn du das machst, dann könntest du so viel Gutes tun. Oder wenn du die Entscheidung triffst, das könnte so viel Gutes bewirken. Das ist ungefähr vom Sinn her eine ähnliche Logik, wie sie zu Eva kam. Der Trick dabei, der Trick der Schlange war, Eva fängt auf einmal an, selbstbezogen zu werden, ihren eigenen Vorteil zu sehen. Das hat sie vorher noch nie gesehen. Ja. Die Frau sah, dass es gut ist, davon zu essen. Warum? Weil das macht mich klug, das macht mich wie Gott. Das ist gut. Ja. Ich will das machen, weil das gut für mich ist. Diese Art zu denken war, Gott hat uns Menschen so nicht geschaffen. Und wenn wir ehrlich sind, bei mir, ja, einer der ersten Gedanken ist, was habe ich davon? Oder wie verhalte ich mich, damit für mich was Gutes bei rauskommt? Ja, das ist diese Natur der Schlange, die da damals in uns reingekommen ist, die wir alle haben. Wenn irgendjemand sagt, dass er das nicht hat, dann lache ich nur. Ja. So, mein erster Gedanke, als der Stress in der Schule anfing, war so, wie kann ich mich retten? Wie kann ich meine Haut retten? Mein erster Gedanke. Ja? So. Das ist, ja, was springt für mich dabei raus? So. Aber Jesus ist gestorben, um uns davon zu befreien. So, dass wir völlig frei von uns selber sind. Und in Jakobus habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Das, was hier bei Eva passiert ist. Eva hat auf die Worte der Schlange gehört und damit auch sich auf diesen Geist, der da wirkt, eingelassen. Und diese Worte der Schlange haben Eva befruchtet, sodass in ihr etwas entstanden ist. Ja? Dadurch, dass sie auf diese Worte der Schlange gehört hat, ist in Eva selber diese Natur der Schlange reingekommen. Oder wir nennen es heute das Fleisch, die alte Natur, die Adamsnatur. Ja? Paulus nennt es das Fleisch, der alte Mensch. So, das ist der Punkt, wo das in Eva reingekommen ist. Sie hat diese Worte gehört und dann den Vertrag unterschrieben, indem sie die Worte auch ausgeführt hat, indem sie die Frucht gegessen hat. Ja? Aber allein schon durch das Hören sehen wir, dass hier die Begierde entsteht, die vorher noch gar nicht da war. In Jakobus 1 lesen wir ja, wenn aber die Sünde empfangen hat, gebiert sie, Moment, ich kann es nicht auswendig. Ich guck mal nach. Jakobus 1, ich glaube 21. 15, okay. Ja, 15 ist das. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist da genau passiert. Eva hat etwas empfangen, sie ist schwanger geworden. Ja, sie wurde von diesen Gedanken oder Worten der Schlange befruchtet. Und da ist etwas geboren in ihr. Und das haben Adam und Eva an jeden Menschen, oder Eva hat das an jeden Menschen weitergegeben. Ja. So, wenn ihr euch wundert, warum ihr egoistisch seid, warum ihr immer euren Vorteil wollt, warum wir Menschen immer zuallererst dran denken, wie wir uns retten können, Gott hat uns nicht so geschaffen. Ja. Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir im Kopf ständig um uns selber drehen, auf uns schauen. Wie stehe ich da? Wie geht es mir bei dieser Sache? So, oder dass wir in Gedanken uns nur mit uns selbst beschäftigen. Adam und Eva, die waren da im Garten, denen ging es gut und die haben nicht einmal an sich selber gedacht. Ja. Und wir werden das nachher noch sehen. Aber das ist der Ursprung dieser Natur. Hier kam die Natur der Schlange oder das Fleisch in Eva hinein und das hat die Frucht des, seitdem gibt es die Frucht des Fleisches im Menschen. So, und man sieht das hier. So, eine ganz interessante Frage, die ich auch noch nie gesehen habe, wo war Adam? Ja. In Vers 6 steht das. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Die Schlange redet mit Eva, Adam ist bei ihr die ganze Zeit. Und Adam macht nichts. Ja? Adam macht nichts. Dass Adam hier passiv ist und nicht die Verantwortung ergreift, rechnet Gott ihm sogar noch, ist in Gottes Augen sogar noch schlimmer, als dass Eva von der Schlange reingelegt wurde. Eva war definitiv naiv. Eva wusste nichts von der Schlange. Eva wusste nichts von Versuchung. Ja? Und man könnte sagen, Eva war dem Ganzen ein bisschen ausgeliefert. Ja? Die Schlange war listiger als alles andere. Die hat bis jetzt nur Gutes erlebt. Die kannte nur Gott. Gott war nur gut. Die hatte wahrscheinlich ein grenzenloses Vertrauen. Ja. Paulus sagt, Eva wurde verführt, reingelegt. Adam hat ganz bewusst gesündigt. Ja. Adam wusste, was er tut. Und dass es nicht gut ist. Und dreimal dürft ihr raten, warum kommt Gott zuerst zu Adam? Ja. Vers 11, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Da antwortete Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die war's. Aha. Gott kommt zuerst zu Adam, weil er in der Verantwortung ist. Das ist in jeder Ehe so. Wenn der Mann passiv ist, der Ehemann passiv ist, ja, dann ist er mitverantwortlich. Für den ganzen Blödsinn, den die Frau macht. Wenn die Frau sich natürlich nicht unterordnet, ja, dann ist das was anderes, dann ist er nicht verantwortlich. Ja. So, wenn meine Frau Blödsinn macht, gehe zu ihr hin und sage, liebe Ehefrau, ich habe dich total lieb, aber was du machst, das geht überhaupt nicht. Sie sagt, du kannst mich mal, ich mach's trotzdem, meine Hände sind rein. Ja. Ich sehe aber, meine Frau macht Dinge, die Gott nicht gefallen. Sie merkt es vielleicht ja gar nicht mal, ja. Weil sie will Gott gefallen, deswegen wird sie es nicht absichtlich machen. Ich sitze aber nur und denke, naja, wird schon gut gehen. Aber ich will jetzt nicht irgendetwas sagen, weil meine Frau mag nicht alles hören, was ich ihr zu sagen habe manchmal. Ne? Und dann sitze ich da und habe Angst vor Ablehnung oder traue mich nicht, die Verantwortung zu nehmen. Und ich bin passiv und denke, wird schon alles wieder gut gehen, sie wird das ja schon selber merken oder so. Ja? Dann bin ich mit Schuld. So verstehe ich das hier. Gott kommt zu Adam. Adam war die ganze Zeit dabei, hat nicht eingegriffen. Und Paulus sagt, er hat ganz bewusst gesündigt. Ja? So, das läuft nicht, die Schuld auf die Frau zu schieben, Adam. Das läuft überhaupt nicht. Ja? Das geht nicht. So, und es geht auf keinen Fall, dass Männer passiv sind. Es ist Für mich ist das eins der Merkmale, was ist Männlichkeit in der Bibel her? Ja, eines der Sachen, die ich selber gefunden habe, ist, dass man als Mann auf keinen Fall passiv sein darf und Entscheidungen treffen muss und Verantwortung übernehmen muss. Das ist eins. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich in der Bibel gefunden habe, aber das ist ja jetzt kein Männerseminar hier. Ne? Und liebe Frauen, wenn ihr das jetzt wisst, ihr habt trotzdem nicht das Recht, es euren Männern an den Kopf zu werfen, eure Männer dafür zu richten, wenn sie es nicht sind. Ihr müsst ihnen vergeben, ja, ihnen Sünden erlassen. Aber es ist definitiv. Und warum sind wir passiv, wir Männer? Weil wir Angst haben vor Ablehnung, wir haben Angst vor der Reaktion des anderen. Ja, wenn ich jetzt ihm das sage, eigentlich müsste ich ihm, aber wenn ich das sage, oh nee, dann wird er, wir wollen natürlich uns selber retten. Wir könnten ja schlecht dastehen dabei.
So, Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. So, wofür wurden ihnen die Augen geöffnet? Für sich selbst, für ihren eigenen Zustand. Ihre Augen wurden ihnen geöffnet, sodass sie jetzt auf sich selber schauen konnten, was der Mensch seitdem fleißig tut. Ja. Vorher war es ihnen sowas von egal, dass sie nackt waren. Warum? Weil es überhaupt keine Rolle gespielt hatten, wie sie dastanden oder wie sie wirkten, wie sie nach außen hin wirkten. Jetzt spielt es auf einmal eine Rolle, wie sie nach außen hin wirken. Hallo, da war doch kein anderer. Ja? Da war kein anderer. Okay, da waren Engel. In Eden waren Engel. Ja? In Eden war ein Ort, aber das führt zu weit, das jetzt zu erklären. Da waren, das kann man aus der Bibel sehr genau zeigen, da waren alle möglichen unsichtbaren oder Wesen, die jetzt unsichtbar sind für den Menschen, aber die für Adam nicht notwendigerweise unsichtbar waren. Ja. So, Eden war, durch den Sündenfall ist die unsichtbare Welt überhaupt erst unsichtbar geworden für den Menschen. Ja. So, okay, vielleicht haben sie sich vor den Engeln geschämt, aber das Entscheidende ist, sie fingen wirklich, ihre Augen wurden ihnen geöffnet, um auf sich selbst zu schauen. So, und liebe Frauen, jeder Gedanke so, was wird der andere über mich denken, oder liebe Männer, Männer denken das ja auch, wie werde ich dastehen, was wird der andere über mich denken, alle diese Gedanken habt ihr Adam und Eva zu verdanken, oder der Schlange. Hm? Den beiden wurden die Augen geöffnet, und seitdem werden alle Menschen mit diesen offenen Augen geboren. Ne? Und das ist sehr interessant bei Kindern. Kinder sind bis zu einem gewissen Alter, schauen sie nicht auf sich selbst. Aber unweigerlich, bei jedem Kind kommt es irgendwann. Ja? Deswegen mögen wir ja Kinder, kleine Kinder, und wir finden die so süß, weil die Sachen manchmal, sagen manchmal Sachen, die würden wir uns nie trauen zu sagen. Weil so ein kleines Kind, das schaut, das denkt jetzt noch nicht, kann noch nicht nachdenken, oh, das sollte ich vielleicht nicht sagen oder das sollte ich sagen. Es sagt einfach. Es lebt einfach völlig unvermittelt und unbedarft und schaut nicht auf sich selbst. Irgendwann fängt das bei jedem Kind an, das auf sich selbst schaut. Das den eigenen Vorteil suchen und so. Bei manchen schon sehr früh. Aber Adam und Eva wurden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. So, und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze, also es gefiel ihnen nicht. Ja? All diese Gedanken, die in diese Richtung gehen, wie stehe ich da, was wird der andere über mich denken? Ja? All das ist eine Frucht, die von dieser Natur der Schlange in mir entstanden ist. Und Gott hat uns nicht damit geschaffen. Das ist so wichtig. Das ist der Hauptdefekt eines jeden Menschen. Dieses Selbst, dieses auf sich selbst schauen. Deswegen sagt Jesus, niemand, der mir nachfolgen will, kann das tun, wenn er sich nicht selbst verleugnet, sein Selbst verleugnet. Ja. Das ist unmöglich. Weil dieses Selbst, das wir haben, das ist, ja, das sieht nicht so böse aus. Es sieht nicht böse aus, dass sie sich daran störten, dass sie nackt waren. Das sieht nicht böse aus. Ne? Wir würden heute ist das sogar gut. Aber was dahinter steckt, ist, wie stehe ich da? Ja? Wie stehe ich da? Es geht um mich. Es geht nicht um Gott, es geht um mich. Und der Mensch ist nie dafür geschaffen worden, für sich selbst zu leben. Niemals. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, für sich selbst zu leben. Aber jeder Mensch lebt für sich selbst. Ja? Bis Jesus ihn davon freimacht. Oder bis er sich diesem Kampf stellt. Und sagt so, ich werde mein Selbst ans Kreuz nageln und das wird da verrecken und da bleiben. Ja? Und eine nächste Folge. Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Ne? Und er sagt, ich hörte deine Stimme gerade und ich fürchtete mich. Furcht
ist die nächste Frucht, die aus diesem auf sich selbst schauen kommt. Ja? Und warum hat er sich nicht vorher gefürchtet? Warum hat er sich nicht vor der Schlange gefürchtet? Warum hat er sich nicht, ne? Weil es keine Rolle spielte, was mit ihm passierte. So, aber sobald es eine Rolle spielt, was mit mir passiert, kann Angst greifen, kann die Angst kommen, kann die Angst in mich reinkommen und kann die Angst mich manipulieren. Und das nächste, das ist in Vers 12, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum, ich aß. Das ist eine weitere Frucht, die aus diesem Selbst resultiert. Ja, ich schiebe die Schuld auf andere. Ich nehme nicht die Verantwortung für meine Schuld, ich schiebe die Schuld auf andere. Adam gibt die Schuld der Frau und er gibt indirekt, klagt er auch Gott an. Ja? So, das ist das Selbst. Das ist unser Selbst. So. Gott, du hättest doch alles so machen können, damit ich hier nicht sündige. Ja, hätte Gott machen können, hatte er aber nicht vor und wird er auch nie machen. Ja? Gott hatte es nicht, Gott, das war nicht in Gottes Plan. Und das ist bis heute nicht in Gottes Plan, die Welt so zu gestalten, dass es uns hier gut geht. In Jakobus lesen wir, alles Gute kommt von Gott. Wenn wir nahe bei Gott sind, werden wir, ob wir wollen oder nicht, manche sind ja so religiös, dass sie das Gute nicht wollen, aber wenn wir nahe bei Gott sind, dann werden wir Gutes abkriegen. Dann wird es Segen geben, selbst wenn wir es nicht wollen. Das ist so. Ja? Aber das ist niemals das Hauptziel. So, und da ist das Hauptproblem von dem westlichen Christentum. Ja? Komm zu Jesus, damit du nicht in die Hölle musst. Worum geht es hier? Um wen geht es hier? Um mich. Ich muss gerettet werden. Da ist schon das Hauptziel des Evangeliums verfehlt. Ja? Es geht nicht darum, ob ich in die Hölle komme oder nicht. Paulus sagt, ich wünschte, ich könnte verflucht sein, damit die errettet werden. Um wen geht es da? Um Paulus oder nicht? Es geht Paulus null um Paulus. Paulus ist frei von sich selbst. Ja? So. Komm zu Jesus, sag dieses Gebet, dann bist du errettet und es geht dir besser. Jesus wird dich von Krankheiten heilen. So. Und versteht mich nicht falsch, Gott benutzt das. Das ist okay. Gott benutzt das, um Menschen zu ziehen und zu ködern. Ja? Und Menschen fallen drauf rein. Das ist gut. So. Gott ist so fleischlich, sage ich jetzt mal, das ist theologisch nicht. Oder Gott lässt sich herab so zu uns, dass er uns zuerst in unseren Nöten begegnet. Ja? Aber früher oder später, wir werden uns für Gott entscheiden, weil Gott tut uns Gutes oder Gott lockt uns mit Gutem. Ja? Früher oder später werden wir vor der Wahl stehen. In meinem Christentum geht es um mich oder geht es um Gott und um seine Ehre. Ja? So, und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und da werden manche Leute sagen, na nee Gott, so, das finde ich jetzt nicht so gut, dass es jetzt auf einmal um dich geht. Bis jetzt ging es immer um mich, ich hätte das gerne weiter so. Und du hast den Himmel ja auch nur für mich gemacht. Ne? Und nee Gott, so, da ist dann der Punkt, ja, wo man sich dann entscheiden muss, um wen geht es. Ja? Aber Jesus ist nicht in erster Linie gestorben, um mich zu heilen, mich zu erretten oder alles. Er ist dafür, definitiv ist er dafür gestorben, ja. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Allerwichtigste, wofür Jesus gestorben ist, er ist für uns Menschen gestorben, um uns von diesem Selbst frei zu machen, damit wir für Gott leben können. Ja. Weil wenn wir für uns selbst, das ist der ultimative Test, das war der Test bei Hiob. Hiob war sehr nah bei Gott, deswegen hat er sehr viel Segen gekriegt. So, der Teufel ist völlig unbeeindruckt davon, weil der Teufel weiß, die Wurzel ist das Selbst. Und der Teufel kommt zu Gott und sagt, Gott, Hiob, Gott sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der Teufel sagt, haha, der betet dich nur an, der gehorcht dir nur, weil du ihn so segnest.
Wenn er all die Segnungen nicht hätte, würde er dir ins Angesicht leugnen. Gott sagt, probier es aus. Der Teufel probiert es aus. Und, ja, Hiob versteht nicht so wirklich, was da passiert. Aber Hiob hat Gott definitiv nicht wegen der Segnungen geglaubt. Ja. Und der Teufel hat verloren. Der Teufel hat aber sowas von verloren. Ja. Für uns macht, oberflächlich betrachtet, macht diese ganze Geschichte mit Hiob keinen Sinn. Gott, das ist total fies von dir. Du machst eine Wette mit dem Teufel. Hiob muss das ausbaden. Ja. Der leidet, er verliert seine Kinder und all das. Das ist total brutal, intolerant und menschenverachtend und was auch immer, ja. Nicht human und widerspricht jedem humanistischen Ideal, das wir so haben. So, ja, aber darum ging es nie. Darum ging es nie. Ja, darum ging es bei Gott nie. Nie, nie, nie. Gott hat uns nicht für uns selbst geschaffen. Und Hiob war einer der wenigen Menschen, die nicht für sich selbst gelebt haben. Ja. Johannes, glaube ich. Axt und die Wurzel, wo steht das? Nun ist aber die Axt an die Wurzel gelegt. Johannes, der Täufer, sagt das. Das ist in Matthäus. Ah nee, Matthäus 3, Vers 10. Da sagt Johannes, der Täufer, predigt hier. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und den Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So, dreimal dürft ihr raten. Was ist die Axt und was ist die Wurzel der Bäume? Ja? Die Axt ist das Kreuz. Die Axt ist das Kreuz. Und die Wurzel, die abgehauen wird, ist diese Natur der Schlange in uns, dieses Selbst. Und Jesus ist gekommen, um diese Selbst-Eigennatur zu killen am Kreuz. Ja? Und ins Feuer zu werfen. Und daran wird sich früher oder später jeder Christ messen müssen. Und das könnte einem so ein bisschen Angst machen, ne? Weil es ist doch wirklich so in der westlichen Welt, in Europa und in Amerika vor allem auch, dass sich 90% allein schon der Buchtitel oder viele der Sachen drehen sich oder vieles, was da repräsentiert wird oder wie es rüberkommt, ist ein Christentum, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ne? So, und da muss man aufpassen. Es ist nicht bei allen so. Also es geht nicht. Römer 6. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So, die Taufe ist die Beerdigung für unser Selbst. Für diese alte Natur. Ja, das ist das sichtbare Zeichen für die Welt und für die unsichtbare Welt. Ich lebe jetzt nicht mehr für mich selber. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, diese Natur der Schlange, dieses Selbst, auf sich selbst schauen, den eigenen Vorteil suchen, der Stolz, dieses, in den Sprüchen wird das so beschrieben, eines jeden Menschen Weg ist richtig in seinen Augen. Das ist eine sehr gute Beschreibung für diese Selbstnatur. Ja? Das, was ich denke, ist richtig und was ihr denkt, ist falsch. So. Dieses, ja, das ist das. Aber das, dieser alte Mensch ist mitgekreuzigt. Ja, da wurde die Axt dran gelegt. Damit der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen.
Und sobald wir in diesen Leib der Sünde zurückgehen, sobald wir anfangen, uns selbst versuchen zu retten, ja, sobald wir anfangen, unseren eigenen Vorteil zu suchen, setzen wir den Leib der Sünde in Kraft wieder. Und das ist nicht so gut. Ja, und man kann das auch mit frommen Dingen tun. Ja. Und wie oft habe ich das gehört? So, in unserer Gemeinde ist viel innere Heilung passiert, ne? Und dann sind Leute, die haben noch nie wirklich Veränderungen in ihrem Leben erlebt, dann kommen sie zu uns und kriegen ein bisschen Befreiung oder werden geheilt von Verletzungen, die sie in ihrer Seele haben. Und dann tappen sie in die nächste Falle. Ja, jetzt, Jesus muss noch das bei mir machen, dann muss er noch das bei mir machen, dann muss er noch das bei mir machen. Und wenn er dann irgendwann mal fertig ist, dann kann ich dann rausgehen. Das ist eine Falle vom Teufel. Ja? Es gibt Leute, die drehen sich 50 Jahre lang um innere Heilung und wollen noch mehr innere Heilung kriegen und werden nie fertig sein. Weil sobald ich mich dann um mich selber drehe, was ich noch alles kriege, blockiere ich den Segen und die Liebe und die Kraft Gottes. Die kann nicht mehr wirklich zu mir kommen. Ja, das ist das größte Hindernis. Wenn ihr ein Buch lest, wie kriege ich das und das, wie kriege ich diesen Segen? Der Hauptgrund, warum das, was in dem Buch bei euch nicht funktioniert und bei dem Auto hat es aber funktioniert, ist wahrscheinlich, weil wir es für uns selber wollen. Ja, das ist die Hauptblockade. So, und dann will man innere Heilung oder man will noch mehr Befreiung und man will noch das. Und darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass ich für Gott lebe. Natürlich, manche, ja, egal. Denn wer gestorben ist, Vers 7, der ist von Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden gehorcht. Es sind immer die Begierden, durch die wir manipuliert und gelockt werden. Steht auch in Epheser 2. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das passiert übrigens immer, wenn ich passiv bin. Passivität ist ein Hingeben. Wenn ich mich weigere, eine Entscheidung zu treffen, dann habe ich schon eine Entscheidung getroffen. Sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. So, Jesus ist gestorben, damit der alte Mensch, diese alte Natur gekreuzigt wird. Und ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen. Und dann kann ich mich, meine Glieder als Werkzeuge hingeben. Dann werde ich zum Gefäß für einen anderen. Dann werde ich zum Gefäß für Gott. Hesekiel 36 wird das auch beschrieben. Das ist meiner Meinung nach die beste Beschreibung der Wiedergeburt in der ganzen Bibel. Hesekiel 36, 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen Götzen will ich euch reinigen. Das ist die Buße, die Überführung von Sünde. Die kommt, man merkt, oh, ich bin dreckig, ich habe ein dreckiges Herz, ja. Ich habe eine böse Natur in mir, die funktioniert nicht. Dann geht's weiter, Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben, weil das Herz, was wir haben, ist total hartherzig. Ohne Barmherzigkeit und die Liebe kann nicht dadurch fließen. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen, weil der Geist ist gestorben beim Sündenfall. Gott sagt in 1. Mose 2, an dem Tag, da ihr von dem Baum isst, werdet ihr sterben. So, Adam hat noch viele Jahre weitergelebt. Seine biologische Hülle ist nicht gestorben an dem Tag. Aber was an dem Tag gestorben ist, ist der Geist Adams, der für Gott empfänglich war. Der für die unsichtbare Welt empfänglich war, der ist gestorben. Ja? Da wurde die Antenne beim Radio abgeknickt. Und er kann von Gott nicht mehr empfangen. Also, was passiert alles bei der Wiedergeburt bis jetzt? Eine Reinigung. Das ist Überführung von Sünde und Buße. Ja? Ein neues Herz, ein neuer Geist. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also, wir kriegen ein weiches Herz. Das sagt Paulus auch nochmal in Epheser 4. Und Johannes sagt das in seinen Johannesbriefen, ja. Also Reinigung, neues weiches Herz, ein neuer Geist. Aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Da steht noch mehr. Und Vers 27, ich will meinen Geist in euer Innerstes geben. Das ist eine, der Geist Gottes ist eine neue Natur. Bis jetzt war es nur eine Vorbereitung des Gefäßes. Aber das Entscheidende ist, ja, dass eine andere Natur in uns hineinkommt. Der Heilige Geist. Mit der Frucht des Geistes. Liebe, Sanftmut und all diese Sachen. Barmherzigkeit, Geduld. So, und was ist das Hauptmerkmal der Liebe Gottes? Die Liebe denkt nicht an das eigene. Sie sucht nicht das ihre. Steht ihr das? Wie wichtig das ist? Daran kann man erkennen, ja. Wenn ich glaube, ich liebe meine Frau, aber alles, was ich von ihr will, ist zu meinem eigenen Vorteil, das ist nicht Liebe. Ja. Mit dieser Liebe Gottes lieben kann ich nur, wenn ich mein Selbst verleugne. Und wenn ich nicht an mich selbst denke. Liebe denkt nicht an das ihre. So. Wir werden vorbereitet zu einem Gefäß. Ja. Wir werden überführt und tun Buße. Wir kriegen ein weiches Herz. Wir kriegen einen Geist. Und dann sind wir bereit für den Heiligen Geist, der in uns reinkommt. Das sagt Johannes. Ja? Auch die Axt wird an die Wurzel gelegt. Diese alte Wurzel wird gekillt. Aber das reicht ja noch nicht. Da kommt noch einer, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ja? So, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wer wird das bewirken? Gott. Gott wird bewirken, dass wir seine Gesetze halten. Nicht wir. Gott wird das tun. Ja. So, und wenn wir wirklich voll Heiligen Geistes sind, dann können wir nicht voll uns selbst sein. Das passt nicht. Wir sind entweder voll von uns selbst, und schauen in unseren Gedanken auf uns, auf unseren Vorteil, was für uns dabei rausspringt, wie wir uns retten können, dann sind wir nicht voll Heiligen Geistes. Wenn wir voll Heiligen Geistes sind, denken wir nicht an uns selbst. Ja. 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das eigene. So. Römer 14, Vers 7, denn niemand lebt für sich selbst, sagt Paulus über uns Christen. Wir leben, was wir auch tun, tun wir für den Herrn, ja. Wir sind Werkzeuge oder wir haben unsere Glieder hingegeben als Werkzeuge. Wir sind ein Gefäß geworden. Deswegen, wenn ein Gefäß existiert nicht um seiner selbst willen, es existiert für jemanden. Es existiert für jemanden, der es gebraucht. So, Römer 14, Vers 7. Ich lese mal den ganzen Vers, ich kenne ihn nicht auswendig. Denn keiner von, also ich lese auch Vers 6, wer auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn drauf. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn, dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, oder sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist zentral für das Evangelium. Und das hat der Westen vergessen. Das ist mir sowas von klar. Wir sind dressiert, für uns selbst zu leben und das Evangelium für uns selbst zu missbrauchen. Ja. Und das ist, denke ich, der Hauptgrund, warum viele Dinge nicht funktionieren, die laut Bibel eigentlich funktionieren sollten. So, weil Jesus ist gekommen, um diese Wurzel ein für alle Mal zu beseitigen. Und wir erhalten sie am Leben mit seinen Verheißungen, das geht nicht. Ja. Wir missbrauchen seine Verheißungen, um unser Selbst am Leben zu halten. Nein, Jesus ist gekommen, um das Selbst zu killen. Ich habe letztens mal einen Prediger sagen hören, Jesus ist nicht nur gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, Jesus ist auch gekommen, um uns zu zeigen, wie man richtig stirbt. Wie man am Kreuz hängen bleibt. Jesus ist auch gekommen, um uns zu zeigen, wie man am Kreuz hängen bleibt. Die Leute haben zu ihm gesagt, rette dich selber, steig herab vom Kreuz. Jesus ist nicht gekommen, um herabzusteigen. Weil Jesus war nicht gekommen, um sich selbst zu retten, sondern Jesus ist gekommen, um eine ganze Menschheit zu retten, aber nicht sich selbst. Ja? Philipper 2, wie oft hat Jesus an sich selbst gedacht? Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also sein Status als Gott, seine ganze Herrlichkeit und Vollmacht und Autorität und alles, was so damit einhergeht, wenn man mal Gott ist, ja, er hat es nicht wie eine Beute umklammert und gesagt, das gebe ich nicht mehr her. Er hat gesagt, okay, ich gebe es auf und ich sage ja dazu, in die Windeln zu machen. Und wer weiß, wie viele, ich gebe mein ganzes Wissen, was ich als Gott, meine ganze Allwissenheit und meine Weisheit, ich gebe sie, er entleerte, entäußerte sich selbst. Ich gebe das alles auf. Ich umklammere das nicht, wie etwas, was ich geraubt habe und nicht mehr hergebe. Nein, hier, ihr wollt es mir nehmen, ich gebe es auf, ihr könnt es haben. So. Er entäußerte sich selbst. Ja, das steht im Philipperbrief. Wer als in der 2 Vers 6 in der ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus es auch war. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie oft hat Jesus hierbei an sich selbst gedacht? Wie oft hat Adam an sich selbst gedacht? Ja, man kann das vergleichen. Als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht, wenn Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus hat nicht sich dann geklammert. Der Teufel sagt zu Adam, du wirst wie Gott sein. Adam hat sich dran geklammert. Er wollte sein wie Gott. Jesus war wie Gott, aber er konnte auch darauf verzichten. Das ist ein bisschen heftig. Ne? Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Adam wollte wie Gott werden. Jesus wollte wie ein Mensch werden. In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber Jesus hat alles losgelassen. Ja? Er hat nicht auf sein Recht beharrt, was er hätte machen können. Stellt euch vor, Jesus würde irgendwann, Jesus schleppt da sein Kreuz, oder Jesus ist da bei diesem Verhör, und das ganze Volk sagt, wir wollen Barabbas, den Mörder, den Psychopathen. Und dann würde Jesus sagen, Vater, was? Barabbas? Jetzt reicht's aber langsam. Ich habe alle geheilt, ich habe nur Gutes getan, ich habe keinen bösen Gedanken gehabt, und jetzt, nee, Gott, das ist zu viel, Gott, das ist ungerecht, das ist nicht fair. Gott, das ist einfach nicht fair, ich höre auf. So, Legion Engel, bitte kommen, alles platt machen hier. Reicht jetzt. So, ja. Das klingt ein bisschen lächerlich, so, das macht, wenn man wirklich weiß, wofür Jesus gekommen ist, macht das keinen Sinn, ja. Das ist nicht fair, Gott, was mir alles passiert. Das ist nicht fair, wie Sie mich behandeln hier. Ja. Das macht nicht, diese Worte in Jesu Mund, weiß jeder, der das auch nur, das Christsein halbwegs verstanden hat, das macht keinen Sinn. So, aber aus unserem Mund kommen sie ja auch. Hä? Aus unserem Mund, oh Gott, womit habe ich das verdient, dass sie mir das antun? So, das ist nicht fair. Ja, es geht auch nicht darum, dass es hier fair ist. Es geht auch nicht darum, dass du gerettet wirst. Ja. Es geht vielleicht darum, dass du wie ein Weizenkorn in die Erde fällst und stirbst, damit andere gerettet werden können. So. Johannes hat gesagt, er wird kommen, die Weizen einsammeln und die Spreu verbrennen. So. Warum wird Weizen eingesammelt? Damit man daraus Brot machen kann und andere davon profitieren kann. Der Weizen steht da nicht und wird eingesammelt, damit er sich mit dem anderen Weizen vergleichen kann und sage, ich habe die dicksten Körner und ihr nicht. So. Nein, der Weizen wird eingesammelt, damit man Brot draus machen kann und andere ihn aufessen kann. So. Aus der Spreu kann man nichts Essbares, die ist einfach nutzlos für andere. Ja? So, Spreu existiert nur für sich selbst, aber nicht für andere. Weizen existiert für andere, hat einen Nutzen für andere. Ja? Die Logik ist klar, denke ich. Und sind wir Spreu oder Weizen? Ne? Haben wir einen Nutzen für andere? Leben wir für andere oder leben wir für uns selbst? Leben wir, um Gottes Liebe an andere weiterzugeben oder leben wir für uns selbst? So, wenn ich vor 5, 6 Jahren, da war mein ganzer Fokus, wie kann ich heiliger werden? Das war wirklich mein Fokus. Und ich war wirklich komplett davon überzeugt, dass das ein sehr guter Lebensfokus ist. Ne? Aber es ging nur um mich selbst. Ich hatte null Interesse dran, wie andere heiliger werden können oder so. Ja? Und mich haben solche Aussagen wie die von Paulus gestört. Ach, ich wünschte, ich könnte verflucht sein, damit die anderen gerettet sein. Oder wie Mose, der sagt, Gott, lösch mich aus und
Wenn du die auslöscht, löscht mich auch aus. So.
Und dann dachte ich so, nee, Moses, wäre doch viel cooler, aus dir ein Volk zu machen, neues, mit dir einen Neuanfang zu machen, als mit denen. Aber das ist Gott nicht. Gott ist wirklich gestorben, um uns von uns selbst frei zu machen, von all dem auf uns selbst schauen, von all den selbstbezogenen Gedanken. Ja. 2. Timotheus 3, Vers 2. Vers 1 und 2. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Die werden sich selbst lieben. So, das sind schlimme Zeiten. Ja. Die werden sie selbst lieben. So. Niemand, der wirklich ein Christ ist, lebt für sich selbst. Lukas 9, 23 kennt ihr alle. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Genauso in Matthäus 16, 24. Ne? Oder in 2. Korinther fällt mir auch gerade ein. Da sagt Paulus, steht das, Tod in uns, Leben in euch. Irgendwo steht das, müsste sogar unterstrichen sein in meiner Bibel. Ich suche es. Finde es nicht. Tod in uns, Leben in euch. Ungefähr sagt Paulus das da. Abhängig von der Übersetzung. Ja. Okay, 2. Korinther 5. Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Okay, und dann 2. Korinther 4, Vers 11, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, ja. Der Schatz ist Christus in uns oder der Heilige Geist, diese Natur, die wir bei der Wiedergeburt bekommen haben. Wir sind das Gefäß. Unser Selbst muss sterben. Der Geist Gottes kommt rein. Dieser Schatz, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Also Gott lässt solche Sachen ganz klar zu. Es gibt Phasen der Segnungen und dann gibt es auch Phasen des Sterbens. Es gibt bei Gott Sommer und es gibt bei Gott Winter. Ja. Das ist bei uns allen so, wird das so sein. Ja. Wir tragen, Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Ja? Wir hätten es lieber, dass der Tod in allen anderen wirksam ist und das Leben nur in uns. Oder wir würden es vorziehen, dass wir gerettet werden und lieber alle anderen in die Hölle gehen. Aber das ist nicht das Evangelium. Ja? Das Evangelium ist, Jesus ist gekommen, um dich von deiner Natur zu befreien. Um dich von dir selbst zu befreien. Um die Axt bei dir an die Wurzel zu legen. Ja? Damit der Heilige Geist wirklich in dir Raum hat. Und du nicht mehr für dich selbst leben kannst. Und du kannst den Heiligen Geist haben und dich entscheiden, für dich selbst zu leben. Das kannst du machen. Aber sobald ich mich entscheide, für mich selbst zu leben, stoppe ich, bin ich sozusagen ein totes Meer. Gottes Liebe kommt in mich rein und staut sich. Gottes Segen kommt und staut sich. Ich lebe für mich selbst. Ich gebe es nicht weiter. Ich lasse es nicht raus. Ich bin kein Gefäß, was für andere dann da ist. Ne? Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. So, das Selbst ist das größte Hindernis oder das zentrale Hindernis. Und das ist kein Problem. Wir dürfen weiter Predigten hören, wie wir geheilt werden oder sowas, ja. Wir können ja diese Bücher auch lesen, nur es ist wirklich wichtig, dass der Fokus klar ist, dass es nicht um uns geht. Es geht nicht um uns, damit wir besser dastehen, damit wir gesünder sind. So, ja. Wenn das für Gott Ehre bringt, dann ist das gut. Aber wenn es nur für uns ist, dann ist es eigentlich egal. Ja, weil es geht nicht um uns. So, und ganz praktisch muss jeder von uns im Alltag damit halt kämpfen. Ne? Wir müssen anfangen, unsere Gedanken zu sortieren. Wie viele Gedanken denke ich am Tag, die sich nur um mich selbst drehen? Ja? Wenn ich irgendwelche Gedanken denke, wie kann ich aus dieser, ne, wenn ich irgendwie im Kopf, wenn ich in einer stressigen Situation bin oder ich bin in Problemen und die ganze Zeit dreht es sich nur in meinem Kopf, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich das Problem lösen? Dann lebe ich für mich selbst. Deswegen sagt Gott, sorgt euch nicht darum, was ihr reden müsst. Der Heilige Geist wird es euch sagen. Wenn ich aber für mich selbst lebe, wird der Heilige Geist mir nichts sagen. Oder ich werde ihn nicht hören. Letzter Vers vielleicht noch. Den finde ich in der Elberfelder am besten. Ich habe aber die Elberfelder nicht. Ich weiß aber, wie es daran steht. Deswegen werde ich so das eine Wort, was hier drin nicht steht, was in der Elberfelder aber steht, einfach so tun, als ob ich aus der Elberfelder lese. Das ist 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die Gewaltigen Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und jetzt steht in der Elberfelder Übersetzung, indem. Da steht in Vers 7 Elberfelder steht, hat irgendjemand Elberfelder hier? Kann er das bestätigen? In meiner Elberfelder steht, indem. Steht, ne? Er kann das bestätigen, ja. Indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Ne? Wenn ich mich um mich selbst sorge, ich kann mich um mich selbst sorgen, dann blockiere ich aber Gottes Fürsorge für mich. Ne? Es ist eine Form von sich demütigen, wenn man aufhört, sich um sich selbst Sorgen zu machen. Das ist uns sonst nicht klar. Ne? Man denkt vielleicht, ich bin so ein demütiger Mensch und man macht sich die ganze Zeit Sorgen, man ist voller Sorgen. Wenn du voller Sorgen bist, bist du kein demütiger Mensch. Weil du schaust auf dich selbst, in deinem ganzen Gehirn versuchst du, dein eigener Gott zu sein und dich selbst zu retten. Das ist nicht besonders demütig. Demütigt euch unter die Gewalt Gottes, damit euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Das ist eine Form, wie man sich demütigen kann. Wenn man sich aufhört, selber der Retter zu sein für seine Probleme und Gott preist. Ein sehr guter praktischer Tipp ist, ja, Gott anfangen zu loben und zu preisen dadurch und zu danken. Dadurch zwingt man seinen Verstand, auf Gott zu schauen. Ja. Gedanken, sobald wir merken, da ist ein Gedanke, der dreht sich um mich selbst, ja, den muss ich gefangen nehmen. 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen alle Gedanken gefangen. Alles Hohe, was sich selbst erhebt, oder was unser Selbst erhebt, kann man da auch übersetzen. Ja. In der King James heißt es, which exalted itself. Also jeder Gedanke, der unser Selbst erhebt, der unser Selbst in den Mittelpunkt stellt. Jeder dieser Gedanken, ja, den muss ich gefangen nehmen. Und auf den Kampf müssen wir uns einlassen. Und Gott wird uns dabei helfen. Ja. Römer 7, ein letzter Vers, da sagt Paulus, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ja. Paulus sagt, sobald ich Gutes tun will, ja,
setze ich ein Gesetz in Gang. Ich will aus mir selbst was Gutes tun und ich habe schon verloren, weil es um mich selbst geht. Römer 7 erklärt Paulus das auch noch. Also, sobald wir um uns selbst drehen, sind wir definitiv in der alten Natur und wir sind verloren, wir sind abgeschnitten. So. Okay, Jesus. Wir kommen uns ein bisschen blöd vor, dass wir das nie so klar gesehen haben, dass es nicht um uns geht und dass du gekommen bist, um uns von uns selbst frei zu machen. Hilf uns, das wirklich zu sehen, wo wir uns im Tag um uns selbst drehen und wie tief das wirklich in uns steckt, wie tief diese Haltung, dass unser eigener Weg richtig ist, in uns steckt. Wir bitten dich, dass du uns reinigst, damit wir für dich leben können und damit wir für andere Leute ein Kanal deiner Liebe sein können, dass wir wirklich uns hingeben können für dich als Werkzeuge der Gerechtigkeit und dass wir nicht unsere eigenen Werkzeuge sind oder Werkzeuge der Sünde. Danke, dass wir mit dir gestorben sind. Danke, dass du das Todesurteil über unser Selbst vollzogen und vollstreckt hast am Kreuz. Und wir halten uns dafür, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir halten uns selbst, unser Selbst für tot. Und sobald es aufmuckt, wollen wir es verleugnen. Und wir zählen ganz dabei auf deine Kraft und deine Unterstützung, Geist Gottes. Ohne dich sind wir verloren. Und wir sind so dankbar, dass du in uns bist. Und dass da nicht mehr unser Selbst ist, sondern dass wir eine neue Natur bekommen haben. Gib uns die Gnade, dass wir es wirklich klar sehen können. Überführe uns sofort, sobald wir versuchen, uns selbst zu retten, von unserem Kreuz runterzuhüpfen oder unseren eigenen Vorteil zu suchen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, dass wir uns selbst verleugnen können. Und dass jeder diese Entscheidung treffen kann, nicht auf sich selbst zu schauen. Und du bist es würdig, Jesus, dass wir auf dich schauen. Du bist es würdig. Vergib uns, dass wir für uns selbst gelebt haben. Du bist würdig, dass wir auf dich schauen. Du bist auch hängen geblieben. Danke, Jesus, dass du dich nicht selbst gerettet hast, sondern uns. Und danke, dass wir auf die gleiche Weise viele Menschen retten werden. Du durch uns. Amen.